das ist mir zu radikal. Das geht doch zu weit. Man muss doch da beide Seiten sehen. Das ist doch zu einseitig. Ja, gerade politisch ist radikal heute ein Schimpfwort. Rechts- oder linksradikal bedeutet meistens irgendwie auch rechtsextrem, linksextrem. Und doch boomt Radikalismus in unserer Zeit. Auch beim Klimaschutz gibt es radikale Bewegungen, die stark auf sich aufmerksam machen. Und bei dem allem gibt es auch Zustimmung, sonst gäbe es ja solche Gruppen gar nicht erst. Und doch wird dieses Radikal von vielen eher negativ gesehen. Und wo sich wohl noch die meisten, zumindest hier, einig sind, wo was ein No-Go ist oder wo es zu weit geht, wenn es um radikalen Islam, Islamismus geht. Nein, das kann man doch nicht gutheißen. Also wir sehen, radikal ist meist oder oft ein sehr negatives Wort. Dann doch lieber die goldene Mitte. Wir müssen Kompromisse eingehen. Wir müssen das Gemeinsame sehen und suchen. So viel die Theorie. Doch ist radikal wirklich grundsätzlich schlecht? Gibt es nicht auch Bereiche, wo man radikal sein soll? Und heute schließen wir unsere Predigtreihe zu Psalm 139 ab. Daniel hat ihn ja vorher nochmal vorgelesen. Und bisher haben wir einen gern gelesenen, wohlklingenden Psalm gesehen. David, der diesen Psalm geschrieben hat, hält am Anfang fest: Gott, du kennst mich durch und durch. Du siehst mich, egal wo ich bin. Du hast mich wunderbar geschaffen. Was für ein schöner Psalm. Und ich fand es bezeichnend auch dafür, dass mir in den letzten Wochen während dieser Predigtreihe mehrere Leute gesagt haben, das ist mein Lieblingspsalm. Aber dieser Psalm ist eben nicht nur ein schöner, wohlklingender Psalm, sondern ist besonders das, was wir uns eben heute im letzten Teil des Psalms anschauen werden, sehr radikal. Das empfinden wir vielleicht als sehr einseitig und gar brutal. Und doch finden wir das in der Bibel, in Gottes Wort. Und so wollen wir diesen Teil nicht einfach ausblenden, weil er für uns schwierig zu sein scheint. Tatsächlich ist das in der Vergangenheit bei diesem Abschnitt immer wieder geschehen, dass Leute versucht haben, diesen Teil wegzudiskutieren. Aber nein, wir wollen uns damit beschäftigen und uns fragen, ja, was können wir von diesem Radikalismus lernen? Es ist ja auch so, dass man wenig lernt, wenn man immer nur das hört, was man schon oft gehört hat, was man selber so sieht und glaubt. Und vielleicht können du und ich hier ja besonders profitieren. Ich lese Psalm 139 ab Vers 19. Ach, dass du, Gott, die töten würdest, die sich dir widersetzen. Erster Satz und nur damit ich das klargestellt habe, ich habe euch vorgewarnt, es wird herausfordernd. Aber ich meine, das geht doch wirklich zu weit. Töte, die sich dir widersetzen. Wie kann David so etwas sagen? Ich meine, er hat wohl noch nie etwas von Feindesliebe gehört. Ich meine, Jesus hat doch gesagt, liebt eure Feinde, tut Guten denen, die euch hassen, segnet die euch fluchen, betet für die, die euch Böses tun. Und was macht David hier? Gut, man könnte sagen, er betet, aber ich weiß jetzt nicht, ob Jesus gemeint hat, ihnen den Tod zu wünschen. Ich denke mal nicht. David lebte ja auch etwa 1000 Jahre vor Jesus. So gibt es Leute, die argumentieren, ja, der kannte dieses Prinzip nicht. Aber doch kommt das Prinzip der Feindesliebe schon aus dem Alten Testament. Und das war David sicherlich bekannt. Schon lange vor David kam dieses Prinzip schon auf. Und ja, Jesus hat von der Feindesliebe gesprochen, diese groß gemacht und verstärkt. Aber Ansätze davon finden wir bereits bei Mose. Also nochmals mehrere hundert Jahre vor David. Und so heißt es in 2. Mose 23, wenn du siehst, dass ein Tier deines Feindes sich verlaufen hat, ein Rind oder ein Esel, dann bring es ihm ohne Zögern zurück. Ist der Esel deines Feindes unter seiner Last zusammengebrochen, und du kommst gerade dazu, so gehe nicht weiter, sondern hilf ihm, das Tier wieder auf die Beine zu bringen. Feind in einer solchen Situation helfen? ach, da könnte man doch eher schadenfroh sein. Und vielleicht sogar das Tier noch eher zu sich nehmen, dem Feind wegnehmen. Aber nein, schon ganz am Anfang vom Alten Testament sehen wir praktische Feindesliebe. Oder auch in 3. Mose 19, davon kommt übrigens auch das Gebot der Nächstenliebe, das kommt eben auch nicht erst im Neuen Testament, sondern aus dem Alten Testament. In 3. Mose 19 steht, räche dich nicht an deinem Mitmenschen, man kann auch sagen eben Nächsten, und trage niemand etwas nach. Liebe deinen Mitmenschen, deinen Nächsten, wie dich selbst, ich bin der Herr. Und an dieser Stelle sehen wir auch, dass so ein Mitmensch, so ein Nächster, eben auch ein Feind eigentlich sein kann. Jemand, an dem man sich am liebsten rächen würde, weil er einem vielleicht Leid angetan hat. Jemand, dem man etwas nachtragen will, der eben eigentlich ein Feind ist. Also hier gilt Nächstenliebe gleich Feindesliebe. Und dass dieses Prinzip David bereits bekannt sein musste und auch bis zu ihm nicht in Vergessenheit geraten ist, zeigt auch, was Davids Sohn Salomo selbst darüber geschrieben hat in Sprüche 25. Da heißt es, wenn dein Feind hungrig ist, dann gib ihm zu essen. Und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Dann wird es ihm bald leid tun, dein Feind zu sein, und der Herr wird dich belohnen. Das hat der Sohn von David geschrieben. Vielleicht hat David das sogar seinem Sohn Salomo gelehrt, diese Feindesliebe. Denn wir sehen schon bei David in seinem Leben, dass er selbst das auch gelebt hat. Zum Beispiel gibt es die Geschichte, wo einer seiner Feinde, König Saul, ihn umbringen will. Er verfolgt ihn, David flüchtet vor ihm. Und dann kommt es zu dieser Geschichte, wo David die Möglichkeit hätte, Saul umzubringen, diesen Feind zu besiegen. Aber nein, David tut das nicht, obwohl er die Möglichkeit gehabt hätte. Also David kannte dieses Prinzip der Feindesliebe. Leider, können wir hier vielleicht sagen. Aber warum leider? Tja, das macht diesen Psalm 139 für uns vielleicht ein bisschen schwieriger zu verstehen. Wir hätten uns vielleicht gewünscht, ach, ja, das war das Alte Testament, da war alles noch anders. Aber wenn er doch das kannte, wie kann das sein, dass er da trotzdem so über seine Feinde schreibt und ihnen den Tod wünscht? Wie geht das? Als erstes sehen wir bei diesem Satz, dass es in erster Linie gar nicht um Davids Feinde geht. Dafür wollen wir nochmal diesen Satz lesen. Da heißt es, ach, dass du Gott die töten würdest, die sich dir widersetzen. Also nicht die gegen David sind, sondern die gegen Gott sind. Gott soll die Gottlosen umbringen. Ist das jetzt unchristlich? Bekannt zu sagen, im Gegenteil. Wie hart es auch klingen mag, gibt es kaum etwas Christlicheres. Jetzt habe ich mich aus dem Fenster gelehnt mit dieser Aussage. Denn Jesus selbst hat das in anderer Form gesagt. In Matthäus 25 erzählt Jesus ein Gleichnis, da beschreibt er, wie er alle Menschen richten wird. Die, welche Gott folgen und die Gottlosen, werden voneinander getrennt. Und dann heißt es, in Vers 41 und dann 46, dann wird er zu denen auf der linken Seite, also eigentlich den Gottlosen, sagen, geht weg von mir, ihr seid verflucht, geht in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Und dann weiter, so werden sie an den Ort der ewigen Strafe gehen, die Gerechten aber werden ins ewige Leben eingehen. Gott gibt es eine radikale Trennung. Ja, Gottes Freunde werden leben, aber Gottes Feinde werden sterben. Und diese Realität ist hart und keine einfache Botschaft. Da gibt es nicht irgendwie eine goldene Mitte, einen Kompromiss. Und noch härter, dass es hier nicht einfach um irgendetwas geht, sondern eben um Menschen. Und ich glaube, dass das deshalb bei uns vielleicht manchmal zu wenig präsent ist. Ja, wir haben es lieber schön, eine schöne romantische Geschichte mit Happy End am Schluss für alle. Das hier wirkt aber so anders. Doch spannend ist, für David ist das nicht einfach eine negative Realität, sondern liegt für ihn darin auch ein Hoffnungsschimmer für seine persönliche Situation. Ja, es scheint so, als wäre David selbst von diesen Menschen eben bedroht. Und so heißt das im zweiten Teil von diesem Vers: Und ihr alle, an deren Hände Blut klebt, haltet euch fern von mir. Also diese Feinde Gottes im ersten Teil, das sind auch Leute, die hier beschrieben werden, an deren Hände Blut klebt. Also die selber Blut vergossen haben, die Menschen umgebracht haben und die es auch wieder tun würden. Und wenn diese ihn bedrohen, dann geht es dabei auch um sein eigenes Leben. Doch David weiß eben, dass Gott auf seiner Seite ist. Gott kann sie ihr annehmen und David vor ihnen befreien und so sein Leben auch retten. Und so ist an dieser Stelle Gottes Gericht über sie Segen für David. David weiß, dass Gott nicht nur ihn selbst kennt und ihn selbst sieht, sondern eben auch seine Feinde. Auch sie können sich mit ihrem Unrecht nicht vor ihm verstecken und seinem Gericht nicht entkommen. David, wie diese Gottesfeinde sind. Da heißt es, diese Menschen reden über dich, Gott in böser Absicht, sie, deine Feinde, missbrauchen deinen Namen. Ja, David zeigt, inwiefern die, welche eben David bedrohen, eben Gottesfeinde sind. Und interessanterweise stellt er das an den Anfang. In erster Linie werden diese ein Problem für David, weil sie Gottesfeinde sind. Nicht, weil sie seine eigenen sind, sondern erst einmal, weil sie Gottesfeinde sind. Erst auf den zweiten Blick werden sie für ihn zum richtigen Problem. Und so sagt er weiter, sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen, nicht die verabscheuen, die sich gegen dich erheben. Ja, ich hasse sie mit äußerstem Hass und betrachte sie als meine eigenen Feinde. Ja, weil sie Gottes Feinde sind, deshalb sind sie auch Davids Feinde. So wie sie sich Gott gegenüber verhalten, so verhält er sich ihnen gegenüber. So reagiert er darauf. Aber jetzt ehrlich, muss es jetzt wirklich Hass sein? Dann steht sogar noch mit äußerstem Hass. Ich meine, Gott ist doch ein Gott der Liebe. Und was hat Hass schon mit Liebe zu tun? So hat zum Beispiel auch Martin Luther King gesagt, die Liebe überwindet den Hass. Und das stimmt ja auch. Und auch wenn die Liebe dem Hass gegenüber zu bevorzugen ist, wie wir vorher schon bei der Feindesliebe gesehen haben, dann scheint es hier doch irgendwie angebrachten Hass zu geben. Und hat das hier erkannt. Dieser erste Satz ist eine rhetorische Frage. Er sagt, sollte ich nicht die hassen, die dich hassen, nicht die verabscheuen, die sich gegen dich erheben? Und die Antwort ist ja. Wenn er Gott doch liebt, wie kann er dann nicht die hassen, die Gott hassen? Und ja, das ist radikal. Aber es ist eben auch konsequent. Und dieses Prinzip finden wir in der Bibel immer wieder. Zum Beispiel in Sprüche 8, da heißt es, dem Herrn gehorchen heißt das Böse hassen. Hier heißt es sogar, dass Gott gehorchen das Böse hassen heißt. Also es geht nicht ohne. Oder in Römer 12, die Liebe sei ohne falsch, hasst das Böse, hängt dem Guten an. Er lässt keinen Platz für das Böse zu. Psalm 90, ihr, die ihr den Herrn liebt, hasst alles Böse. Oder auch Amos 5, Vers 15, hasst das Böse, liebt das Gute. Gott lieben heißt das Böse hassen. Und insofern gehören Liebe und Hass eng zusammen. Ich habe das Gefühl, dass wir das manchmal verdrängen. Wir machen eben manchmal Kompromisse. Wir geben dem Bösen doch Raum, indem wir uns manchmal vielleicht nicht radikal genug dagegen wenden. Fällt es vielleicht auch hier andererseits leichter noch zu sagen, okay, ja, da stimmen wir zu, das Böse, dem Bösen zu widerstehen, dagegen zu kämpfen, es zu hassen, das kann man ja mit diesem abstrakten Begriff gut machen. Damit hat kaum jemand ein Problem. Aber nun spricht David im Psalm 139 dann doch nicht von dem Bösen, sondern von Menschen, von Gottes Feinden. Heißt das nun, wir sollen andere Menschen hassen? Und wenn ja, welche Menschen sind überhaupt gemeint? Und ich meine, Jesus sagt, wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Das heißt, jeder, der nicht an Jesus glaubt, ist gegen ihn. Heißt das nun, wir sollen alle Nicht-Christen hassen? Aber man nicht liebe den Sünder und hasse die Sünde. Ich denke, einige von euch haben diesen Spruch schon gehört. Und ich meine auch, Gott liebt doch Sünder, mich und dich eingeschlossen. Deshalb hat er sogar seinen eigenen Sohn für uns gegeben. Nicht, als wir uns zu ihm gewandt haben, sondern davor. Das wird explizit in der Bibel so betont. Noch als wir Sünder waren, hat er seinen Sohn für uns gegeben und hat uns gerettet. Und jedoch müssen wir auch sehen, dass die, welche Jesus eben nicht annehmen, doch Gottes Hass zu spüren bekommen. Und dennoch hat Gott Jesus aus Liebe auch für sie geschickt, auch wenn sie ihn dann doch nicht annehmen, weil er sich wünscht, dass sie doch zu ihm kommen. Also Gott liebt und hasst Sünder zugleich. Und liebe den Sünder und hasse die Sünde widerspiegelt das ein Stück weit. Und ich finde, dass man das auch so sagen kann. Aber wenn wir es doch genau nehmen, dann kann man Sünder und Sünde auch nicht voneinander trennen. Denn ein Sünder ist doch jemand, der mit der Sünde verbunden ist. Ansonsten bräuchten wir doch nicht die Befreiung von der Sünde durch Jesus am Kreuz. Wenn wir verbunden sind, brauchen wir eben diese Trennung. Und so heißt, so hat sowohl Feindesliebe wie auch Feindeshass irgendwie seinen Platz. Wie kann man das einordnen? Was bedeutet das praktisch? Wann soll ich meine Feinde lieben und wann soll ich sie hassen? Und wie gehe ich mit Feinden um, wenn ich sie hasse? Was macht das praktisch mit mir? Und das finde ich auch sehr herausfordernde Frage. Wie soll man das praktisch anwenden? Und vielleicht liegt wirklich eine Teilantwort schon darin zu sagen, Feinde im Zweifelsfall zu lieben oder grundsätzlich mal zu lieben. Und selbst da, wo wir sehen, dass Menschen Gott hassen, da dürfen wir uns auch für sie wünschen, dass sie umkehren und sich zu Gott wenden und ihnen deshalb auch in Liebe begegnen. Und sollen wir doch radikal sein und uns radikal gegen die Sünde, gegen das Böse wenden. Wir sollen Gottlosigkeit und Sünde benennen und nicht kleinreden oder ignorieren. Denn wenn Gott dies nicht duldet, dann sollten wir es auch nicht. Nun gab es und gibt es Christen, die sich gesagt haben, okay, ich halte mich von Nicht-Christen fern und grenze mich voll von ihnen ab, damit ich diese Trennung ganz klar hinbekomme. Die Frage stellt sich dann aber, ja, wie soll ich Nicht-Christen lieben, wenn ich keinen Kontakt zu ihnen suche? Das ist auf der einen Seite vielleicht radikal, aber das ist nicht die radikale Umsetzung von dem, was Gott von uns möchte. Nein, wir sollen andere Menschen lieben, Kontakt zu ihnen suchen und uns wirklich auch für sie interessieren. Ich glaube, es ist schon auch wichtig, sich bewusst zu sein, dass wir uns eben doch radikal gegen Sünde wenden sollen. Und das kann auch bedeuten, dass wenn man zum Beispiel merkt, ach, diese Menschen, dieser Umgang, der tut mir einfach nicht gut und ich merke, da ist so viel Negatives da, was sich voll gegen Gott wendet, dass ich mich doch auch da bewusst distanziere. Ja, David hasst Gottes Feinde und das auch zu Recht. Und nun könnte man, wenn man den Psalm bis hierher liest, meinen, David ist doch irgendwie selbstgerecht. Er sagt, Gott kennt mich, er weiß, dass ich unschuldig bin, Gott sieht mich, ihm ist nicht entgangen, wie vorbildlich ich mich benehme. Und nur noch, ja, ich stehe voll hinter Gott und hasse die ihn hassen. Ja, für unser Verständnis stellt sich David hier doch sehr perfekt hin. Er macht doch alles richtig. Und das kann auch bei uns eine Gefahr sein, dass wir uns besser darstellen, als wir sind und hochmütig werden. Selbst wenn David sich seiner Gerechtigkeit in diesem Fall gegenüber seinen Feinden sehr sicher ist und weiß, dass er an Gottes Seite ist, dann stellt er sich doch demütig unter Gottes Urteil und Führung. Und so endet er diesen Psalm wie folgt: Erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Also David lässt sich von Gott prüfen. Siehe, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde. Und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. David möchte reflektiert werden. Er ist sich bewusst, dass er Gottes Wegweisung braucht. Denn ihm ist es eben wichtig, an Gott dran zu bleiben und den richtigen Weg zu gehen. Er bleibt demütig, weil er weiß, dass er auf Gottes Hilfe angewiesen ist, dass er ihn braucht. Er möchte ihm folgen. Und so ist es auch bei uns so, dass wir es auch nötig haben, uns immer wieder zu hinterfragen und hinterfragen zu lassen und von Gott berichtigen zu lassen. Immer offen zu bleiben, dass Gott uns zurechtweist und uns etwas Neues zeigt. Und vielleicht ist das so wie bei David, der von anderen Menschen angegriffen wird, sich aber im Recht weiß und sich trotzdem von Gott korrigieren und führen lassen möchte. Vielleicht müssen wir aber auch lernen, in schwierigen Situationen auf Gott zu vertrauen, ihn zu suchen und ihn anzubeten, so wie das David hier auch getan hat. Und vielleicht müssen wir auch lernen, in den richtigen Themen radikal zu sein, da keine Kompromisse einzugehen, sondern einfach das Richtige zu tun und das Böse zu lassen. Und wo auch immer du und ich da unsere Baustellen haben, dabei brauchen wir wie David Gottes Führung, seine Hilfe. So möchte ich für uns mit folgenden Versen schließen aus Klagelieder 3. Lasst uns unser Leben überprüfen und wieder umkehren zu dem Herrn. Lasst uns die Hände zum Himmel strecken und Herz und Sinn zum Herrn hinwenden. Amen.